Ich lese aus Epheser 2, die Verse 17 bis 22 und aus dem Kapitel 4, die Verse 15 und 16. Und dann kam er, Christus, und hat diesen Frieden allen verkündet, euch, die ihr fern wart, und ebenso denen, die nahe waren. Durch ihn dürfen wir beide, Juden und Nichtjuden, in einem Geist vor Gott, den Vater, treten. Ihr Menschen aus den anderen Völkern seid also nicht länger Fremde und Gäste. Ihr habt Bürgerrecht im Himmel zusammen mit den heiligen Engeln, ihr seid Gottes Hausgenossen. Denn ihr seid ja in den Bau eingefügt, dessen Fundament die Apostel und Propheten bilden, und der Eckstein im Fundament ist Jesus Christus. Durch ihn wird der ganze Bau zusammengehalten, durch ihn, den Herrn, wächst er auf zu einem heiligen Tempel. Weil ihr zu Christus gehört, seid auch ihr als Bausteine in diesen Tempel eingefügt, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. Vielmehr stehen wir fest zu der Wahrheit, die Gott uns bekannt gemacht hat, und halten in Liebe zusammen. So wachsen wir in allem zu Christus empor, der unser Haupt ist. Von ihm her wird der ganze Leib zu einer Einheit zusammengefügt und durch verbindende Glieder zusammengehalten und versorgt. Jeder einzelne Teil erfüllt seine Aufgabe, und so wächst der ganze Leib und baut sich durch die Liebe auf. Amen.
Hören wir noch auf einen weiteren Bibeltext, nämlich auf den Bibeltext, der der Predigttext vorgegeben in den Losungen für den heutigen Sonntag ist. Und zwar ist es der Text aus der Apostelgeschichte 2, die Verse 41 bis 47. Ich darf die Gemeinde bitten, wem es möglich ist, dazu aufzustehen. Viele Zuhörer nahmen die Botschaft von Petrus an und ließen sich taufen. Die Zahl der Gläubigen wuchs an diesem Tag um etwa 3000. Alle, die zum Glauben an Jesus Christus gefunden hatten, ließen sich regelmäßig von den Aposteln unterweisen und lebten in enger Gemeinschaft. Sie feierten das Abendmahl und beteten miteinander. Eine tiefe Ehrfurcht vor Gott erfüllte alle Menschen in Jerusalem und erwirkte durch die Apostel viele Zeichen und Wunder. Die Gläubigen lebten wie in einer großen Familie. Was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Wenn es an irgendetwas fehlte, war jeder gerne bereit, ein Grundstück oder anderen Besitz zu verkaufen und mit dem Geld den Notleidenden in der Gemeinde zu helfen. Tag für Tag kamen die Gläubigen einmütig im Tempel zusammen und feierten in den Häusern das Abendmahl. In großer Freude und mit aufrichtigem Herzen trafen sie sich zu den gemeinsamen Mahlzeiten. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt. Die Gemeinde wuchs mit jedem Tag, weil der Herr viele Menschen rettete. Nehmen wir wieder Platz und bitten unseren Herrn, dass er sein Wort an uns segne. Liebe Gemeinde, ich möchte die Predigt mit einem Fremdwort beginnen. Superlativ. Der Superlativ. Die höchste Steigerungsform. Vielleicht kennen wir das noch aus der Schulzeit, als es im Deutschunterricht hieß, man unterscheidet die Grundform, dann die nächsthöhere Steigerungsform, den Komparativ und schließlich den Superlativ, die höchste Form, die absolute Spitze, mehr geht nicht. Das hört sich dann so an wie hoch, höher, am höchsten oder schön, schöner, am schönsten. Was uns hier im Bibeltext in der Beschreibung der ersten christlichen Gemeinde in Jerusalem vorgestellt wird, ist einfach nur super. Die Kurzform von Superlativ, die höchste Steigerungsform. Besser geht's gewissermaßen nicht. An einem Tag ließen sich 3000 Menschen taufen und täglich kamen neue dazu. Wenn jemand in finanzielle Not geriet, dann verkauften die Wohlhabenden entweder ein Grundstück oder eine Immobilie, um mit dem erworbenen Geld den Notleidenden zu helfen. Schließlich legten alle so ihr Hab und Gut zusammen, um diese Diskrepanz von Reichtum und Armut zu überwinden. Alle hatten so in etwa dann das Gleiche und Auskommen. Darüber hinaus waren alle ein Herz und Seele. Es ging also nicht nur um das Materielle, sondern auch um das Ideelle. Ja, und nicht zuletzt war auch so ihr geistliches Leben, ihr geistliches Verhalten vorbildlich. Ihr Glaube, ihre Frömmigkeit war von tiefer Ehrfurcht erfüllt. Meine Güte, wann hört man dieses Wort eigentlich noch? Ehrfurcht. Darüber hinaus Gebet und Gemeinschaft prägte die Zusammenkünfte. Und das alles strahlte aus und überzeugte die Menschen in der Umgebung, ja, sodass täglich neue Menschen in die Gemeinde dazu kamen. Super, fantastisch, man kommt geradezu ins Schwärmen. Ja, aber je länger man darüber nachdenkt, desto mehr wird dieses Schwärmen so von einer gewissen Schwermut überlagert und von Seufzen. Ach ja, das waren noch Zeiten. Aber was ist denn davon bloß übrig geblieben? Wie sieht die Realität aus? Skandale, Missbrauchsfälle, Vertuschung, leere Kirchenbänke, beängstigende Austrittswellen. Okay, könnte man sagen, das betrifft die Großkirchen. Und wir als kleinere Kirchen, Freikirchen, Gemeinden, ich denke, wir müssen gar nicht mit dem Finger auf die Landeskirchen weisen oder zeigen. Wir wissen nur zu gut, wie es bei uns selbst bestellt ist. Nun soll es in der Predigt aber nicht von einem Extrem zum anderen gehen. Hier das Ideal, damals die Urgemeinde, fantastisch, super. Und hier die bittere Realität und die bittere Wirklichkeit. Ich denke, gucken wir mal lieber ein bisschen genauer hin, betrachten den textlichen oder den biblischen Zusammenhang getreu dem Grundsatz nach Martin Luther, nämlich dass die Heilige Schrift sich selbst auslegt. Und die Bibelkundigen unter uns, die werden doch wissen, Moment doch mal, was Lukas hier schreibt von so einer Gemeinde, so ideal und so toll und alle legen alles zusammen. Was schreibt denn der Apostel Paulus? Und auf seinen Missionsreisen, da hat er doch Geld gesammelt. Nicht für sich, sondern, wie ist nachzulesen im 1. und 2. Korintherbrief, für die verarmte Gemeinde in Jerusalem. So rosig stand es also offensichtlich gar nicht um die dortige Gemeinde. Entweder die konnten nicht richtig wirtschaften oder sie lebten über ihre Verhältnisse oder dieses ganze Modell von Gemeinde, alle hatten alles gemeinsam, ging irgendwann nicht mehr so richtig auf Oder es gab andere Gründe, wir wissen es nicht. Und es bringt auch nicht viel, wenn wir da weiter spekulieren. Aber es muss der Vollständigkeit halber und auch der Richtigkeit halber doch erwähnt werden, Paulus sammelte Geld in Galatien, in Kleinasien und schließlich dann auch in Korinth für die verarmte Gemeinde in Jerusalem. Nur dass er gerade bei den Korinthern so seine Schwierigkeit hatte. Vielleicht, weil die sagten, naja, wenn die so mit Geld umgehen, dann braucht man sich nicht zu wundern und wir sollen jetzt hier fleißig noch weiter Geld reinbuttern. Vielleicht hörte auch damals schon die Freundschaft oder die Nächstenliebe beim Thema Geld auf, aber das wäre dann schon wieder ein ganz anderes Thema. Der heutige Predigttext wirft die Frage auf, warum zeichnete Lukas so ein Idealbild, so einen Traum von Gemeinde, wenn es offensichtlich doch gar nicht so traumhaft damals zuging? Und doch hat ja letztlich dieses Idealbild, so wie Lukas es beschreibt, Eingang gefunden in die Heilige Schrift. Nur das geschah ja auch nicht zufällig, sondern mit einer ganz bestimmten Absicht. Ich denke, die Antwort ist ziemlich einfach. Wir brauchen ein Ideal. Denn wenn man sich von vornherein gleich mit dem Mittelmaß zufrieden gibt, kommt am Ende nicht viel dabei heraus. Nur mal ein Beispiel. Die Gemeinde kommt zusammen, um Fragen der Zukunft zu besprechen, also so etwas wie eine Zukunftswerkstatt. Und wer das schon mal so mitgemacht hat, oftmals beginnt die Zukunftswerkstatt mit einem Brainstorming. Man trägt zusammen, was man eben so an Visionen, Idealvorstellungen, ja, Träumereien vor Augen hat. An Einfällen, an Impulsen und alles hat sein Recht. Wird festgehalten, wird aufgeschrieben und danach wird überlegt und besprochen, wie können wir von diesem Ideal jetzt schon etwas in die Wege leiten? Wie können wir jetzt schon etwas in Angriff nehmen, damit wir in 10 oder 15 Jahren dahin kommen, was uns jetzt noch so als Ideal oder Traum vorschwebt? Ich habe irgendwann und irgendwo mal eine Meditation gefunden. Die Quellen kann ich jetzt leider nicht mehr angeben. Es ist so eine Zusammenstellung von einigen Bibelstellen, unter anderem Epheserbrief, was ja auch für die heutige Epistel so vorgegeben war, was wir vorhin gehört haben, und Gedanken von Sören Kierkegaard. Und diese Meditation, die will ich jetzt vortragen. Ein Traum von Gemeinde. Ich träume von einer Gemeinde inmitten einer Großstadt, die ihr Denken und Handeln an der Bibel orientiert, ohne dabei gesetzlich, hart oder dogmatisch zu werden, sondern der es vor allem um das Gebot der Nächstenliebe geht. Ich träume von einer Gemeinde, in der das Evangelium so verkündigt wird, dass es Menschen weiterhilft, weil sie Antwort finden auf ihr Suchen und Fragen und in der der Mutlose aufgerichtet, Traurige getröstet werden und einsame Menschen Freunde finden. Ich träume von einer Gemeinde, die ein Ort der Menschlichkeit ist in einer unmenschlichen Welt, die Freiheit und Vielfalt zulässt, aus dem Glauben heraus die Freude ausstrahlt, Wärme und Geborgenheit, die eben Modell ist für eine bessere Zukunft. Ich träume von einer Gemeinde, die nie aufhört zu fragen und zu suchen und die sich selbst in Frage stellt, die also wachsam bleibt, dass sie sich nicht einlullen lässt vom Lauf dieser Zeit, dass sie das kritische, unbequeme Wort wagt und ein Stachel bleibt für die Gesellschaft. Ich träume von einer Gemeinde inmitten einer Großstadt, die Frieden und Gerechtigkeit nicht nur predigt, sondern die über ihren Tellerrand schaut und sich gesellschaftlich einsetzt für Frieden und Gerechtigkeit, getreu dem Motto: Suchet der Stadt Bestes. Ich glaube an diesen Traum. Er hilft mir, nicht aufzugeben, sondern mich einzusetzen für so eine Gemeinde. Zitat Ende. Ihr Lieben, noch einmal die Frage: Warum ist es wichtig, so ein Ideal zu träumen? Warum? Damit wir nicht gleich als erstes so auf den allgemeinen traurigen Zustand in der Gesellschaft schauen und damit wir nicht von vornherein uns in Bedenken verlieren, das wird sowieso nichts. Und damit wir nicht von vornherein so auf unsere Grenzen und Mängel und Fehler schauen, so nach dem Motto, mach es doch völlig unrealistisch. Das übersteigt doch unsere Kräfte. Dafür fehlen uns die Leute und. Sondern wir brauchen so einen Traum, wir brauchen so ein Ideal von Ziel, damit wir im Kleinen anfangend doch so einem Ziel entgegenstreben wollen. Wir wollen uns nämlich nicht mit dem Mangel, mit dem Mittelmaß, mit den Fehlern und Schwächen von vornherein zufrieden geben und damit abfinden. Was schrieb Sören Kierkegaard? Ich glaube an diesen Traum. Er hilft mir, nicht aufzugeben, sondern mich einzusetzen für so eine Gemeinde. Denn, und ich denke, darüber sollten wir uns im Klaren sein, das wäre ein Stück Reich Gottes, so wie sich unser Herr Gemeinde vorstellt, die oder wie sie in der Gesellschaft erscheint und wirkt. Erinnern wir uns noch einmal an den vorgelesenen Predigttext aus der Apostelgeschichte, nämlich, was waren denn die Eckpfeiler dieser Gemeinde, wie sie uns Lukas vor Augen führt? Erstens, Gemeinschaft. Man traf sich zu den Gottesdiensten und jetzt kommt's, und zwar regelmäßig und nicht, wie es heutzutage mehr und mehr üblich wird, nur noch dann, wenn man gerade dran ist. Man muss ja auch gar nicht mehr regelmäßig zum Gottesdienst kommen. Er wird ja gestreamt und man kann sich ihn auch zu Hause angucken, beim Frühstück oder beim Wäsche zusammenlegen. Die Frage ist nur, schaue ich Gottesdienst und lege nebenbei die Wäsche zusammen? Oder lege ich die Wäsche zusammen und gucke nebenbei Gottesdienst? Es hat seinen Grund, regelmäßig die Gemeindeveranstaltungen zu besuchen, damit wir nicht den Bezug zu den Geschwistern und zur Gemeinde verlieren, damit man noch mitkriegt, wie die Gemeinde tickt, wie man heutzutage so sagt. Nebenbei bemerkt, auch Paulus kritisiert es schon im Korintherbrief, dass etliche Geschwister angefangen haben, die Zusammenkünfte zu versäumen. Deswegen betont Lukas diese Regelmäßigkeit. Zweitens, die Zusammenkünfte waren geprägt von Unterweisung und Lehre, wie er schreibt, also von Predigt und Bibelgespräch oder Bibelstudium, dann natürlich die Feier des Abendmahls als eine so zentrale Säule des Gottesdienstes, schließlich noch Gebet, Kollekte, sicherlich um die eigene Gemeinde am Leben zu erhalten, zur finanziellen Unterstützung, aber eben auch um andere Notleidenden zu helfen. Ja, und das alles in einer großen Einmütigkeit. Lukas erwähnt ferner die Gastfreundschaft. Man traf sich also auch außerhalb des Gottesdienstes. Das heißt, man nahm Anteil am Ergehen, am Wohl und Wehe. Man half sich gegenseitig. Und liebe Gemeinde, ich denke, das könnten doch viele von uns jetzt auch bestätigen, wie gut tut einem das, wenn man weiß, ich stehe mit meinem Kummer, ich stehe mit meinen Sorgen nicht alleine da. Da gibt es viele, die mir den Rücken stärken und die mir wieder helfen. Die einen, die fühlen mit und die anderen denken mit und Dritte, die packen an und helfen gegenseitig und wechselseitig. Also das, was man so ganz allgemein unter Seelsorge und Diakonie versteht. Das alles macht Gemeinde Jesu aus, noch einmal so als Verwirklichung dessen, was wir als Reich Gottes bekennen, aber eben auch anstreben wollen. Träumen also auch wir von so einer Gemeinde, auch wenn die Realität mitunter ganz anders aussieht. Aber nehmen wir diesen Gedanken, diesen Zuruf von Sören Kierkegaard mit in die kommende Woche. Ich glaube an diesen Traum. Er hilft mir, nicht aufzugeben, sondern mich einzusetzen für so eine Gemeinde. Da können wir unseren Herrn nur darum bitten, dass er uns dabei beisteht und dass er uns dabei hilft und das nicht zuletzt, indem er sein Wort an uns segne. Amen.